Welcome.
Herzlich willkommen zur 99. Folge von What's Up, Prof. Kannst du das glauben, Walter?
Die 99. Folge. Das bedeutet, die nächste wird die 100. sein.
Ein Jubiläum.
Ein Jubiläum. Nun, ich hoffe, dass wir da nach Hause gehen können.
Das hoffe ich auch. Heute haben wir ein interessantes Thema. Die Bünde Gottes.
Ja.
Dabei herrscht viel Verwirrung in der Welt, also muss uns der Heilige Geist erleuchten. Unser Vater im Himmel, wir wollen dir wieder danken für deine Segnung und dass du uns bis hierher gebracht hast. Aller Ruhm sei dein, denn ohne dich hätten wir nichts tun können. Wieder bitten wir dich, dass du dieses Gespräch, alle Zuschauer und Zuhörer segnest. In Jesu Namen. Amen.
Amen. Martin, warum sprechen wir eigentlich über das Thema Bund? Denn das ist ein lebenswichtiges Kennzeichen in den letzten Tagen. Denn es gibt ein Volk, das ein Bundesvolk ist, sogar in der Zeit, in der wir leben. Und das ist der neue Bund. Wir müssen dieses Thema verstehen, weil darüber so viel Verwirrung herrscht. Und manchmal liegen die Feinheiten so dicht beieinander, dass schon eine kleine Bewegung oder eine etwas andere Betonung die ganze Theologie verändern kann.
Das stimmt.
Denken wir an den Vers, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Oder wahrlich, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein.
Ja.
Es gibt einen großen Unterschied zwischen den beiden Theologien dazu. Im Englischen hat man dazu sogar den exakt gleichen Wortlaut. Wir müssen sehr vorsichtig sein, wie wir diese Dinge bewerten.
Ja, und worauf die Betonung gelegt wird.
Und wie wichtig das für die Zeit, in der wir leben, ist. Denn eines wird man von den Menschen, die sagen, dass die Gebote nicht mehr verbindlich sind, immer hören, nämlich Legalismus.
Ja, weil wir hier unter einem neuen Bund sind.
Ja, und von der anderen Seite hört man Liberalismus. Wo bleibt jetzt die Ausgewogenheit? Wir müssen die Antwort darauf im Bund finden. Ich halte es nicht für unpassend, dass wir in der 99. Folge damit abschließen, denn ich hoffe, dass wir sehr bald das Kommen des Herrn erleben dürfen.
Ja, das hoffe ich auch.
Lass uns ein paar Fragen stellen. Was ist der Zweck eines Bundes? Was ist der Unterschied zwischen einem biblischen und einem normalen Bund? Wie lange ist ein Bund gültig? Was ist die verbindliche Anforderung auf Seiten der Menschen eines solchen Bundes, wenn er beispielsweise mit Gott geschlossen ist? Was ist Gottes Bundesverpflichtung? Wozu verpflichtet er sich? Was ist der Zweck eines Bundes?
Nun, der biblische dient auch dem Wohle des Menschen.
Ja, es ist eine Übereinkunft, nicht wahr?
Ja.
Man braucht zwei Parteien, damit ein Bund zustande kommen kann. Man schließt keinen Bund mit sich. Man kann einen Vorsatz fassen, aber man schließt keinen Bund mit sich. Was ist der Unterschied zwischen einem biblischen Bund und einem normalen Bund? Nun, im Grunde müssen sie durch das Gesetz ratifiziert werden. Den biblischen schließt man mit dem höchsten Herrscher im Universum, beziehungsweise der höchste Herrscher im Universum schließt ihn mit dir.
Ja.
Man sollte es besser so formulieren.
Bei den biblischen geht die Initiative immer von Gott aus.
Ja, er ergreift immer die Initiative. Und ein normaler Bund entsteht normalerweise irgendwie aus der Notwendigkeit heraus. Nun, wie lange ist ein Bund gültig? Bis er aufgehoben wird oder jemand sich nicht an den Bund hält, stimmt's?
Richtig.
Dann ist er nicht mehr gültig. Was ist die verbindliche Anforderung auf Seiten der Menschen? Sie sollen ihren Teil der Abmachung halten. Was ist die Gottesbundesverpflichtung? Seinen Teil der Abmachung zu halten. So einfach ist das.
Genau.
Das ist keine hochkomplizierte Wissenschaft. Es ist ein einfacher juristischer Vorgang.
Ja.
Noch eine Frage. Warum schloss Gott mit den Menschen einen Bund? Hier ist ein Zitat aus That I May Know Him. Darin steht, durch die Übertretung verlor der Mensch seine heilige Schuld und verpfändete sich Satan. Christus, der eingeborene Sohn Gottes, verpflichtete sich selbst zur Erlösung des Menschen und zahlte den Preis für dessen Loskauf am Kreuz von Golgatha. Er verließ die ungefallenen Welten, die Gesellschaft der heiligen Engel im himmlischen Universum, denn er konnte dort nicht zufrieden sein, während die Menschheit von ihm entfremdet war. Der himmlische Kaufmann legte sein königliches Gewand und die Krone beiseite. Obwohl er Fürst und Befehlshaber des ganzen Himmels ist, nimmt er das Erscheinungsbild der Menschen an und kommt auf eine Welt, die durch den Fluch entstellt und versenkt ist, um diese eine verlorene Perle zu suchen, um den Menschen zu suchen, der durch Ungehorsam gefallen war. Es ist interessant, dass es bei diesem Gleichnis von der verlorenen Perle eine zweifache Anwendung gibt. Die kostbare Perle ist ganz offensichtlich Christus. Und wir müssen sie finden, richtig? Aber Christus kam auch, um die verlorene Perle seines Reiches zu suchen. Es gibt diese Auslegung in beide Richtungen. Aber derjenige, der die Initiative ergreift, ist Gott.
Er möchte diese Beziehung wiederherstellen, die er mit Adam und Eva vor dem Sündenfall hatte.
Es ist auch wichtig festzustellen, dass Gott die Menschheit mit einer bestimmten Natur schuf. Und das war keine gefallene Natur. Es war eine Natur im Bilde Gottes und in Übereinstimmung mit Gott. Sehen wir uns also ein paar biblische Bünde an. Man hat den Bund mit Adam, darüber liest man in 1. Mose 3, Vers 15. Dann mit Noah und seinen Söhnen, mit Abraham, mit Isaak, mit Jakob, mit Mose und dann ein neuer Bund. Darüber liest man das erste Mal in Jeremia Kapitel 33. Sehen wir uns ein paar davon an. Adam und Eva, 1. Mose 3, Vers 15. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Er wird dir den Kopf zertreten, bezieht sich auf den Samen. Paulus stellt es klar heraus, dass Samen in der Einzahl steht und sich auf Christus bezieht.
Ja.
Es wird also Feindschaft zwischen der Kirche Satans und der Kirche Gottes geben. Es würde einmal damit enden, dass die Ferse von Christus verwundet wird und mit der Vernichtung Satans. Das ist eine Verheißung. Der Erlösungsplan. Der Himmel wurde mit Trauer erfüllt, als bekannt wurde, dass der Mensch verloren sei und die Welt, die Gott geschaffen hatte, mit sterblichen Wesen erfüllt würde, die zu Elend, Krankheit und Tod verurteilt waren. Es gab keinen Ausweg für den Übertreter. Die ganze Familie Adams musste sterben. Dann sah ich Jesus und bemerkte auf seinem Angesicht einen Ausdruck des Mitgefühls und der Sorge. Bald sah ich, wie er sich dem strahlenden Licht näherte, das den Vater umgab. Mein begleitender Engel sagte, er hat eine geheime Unterredung mit seinem Vater. Während Jesus mit dem Vater redete, schien die Unruhe der Engel auf das Höchste gespannt zu sein. Dreimal wurde Jesus vom herrlichen Licht, das den Vater umgab, umschlossen, und als er das dritte Mal vom Vater kam, konnte man seine Gestalt sehen. Sein Angesicht war ruhig, frei von aller Angst und allem Zweifel und strahlte von Wohlwollen und Lieblichkeit, wie es Worte nicht beschreiben können. Dann machte er der Engelschar bekannt, dass für den verlorenen Menschen ein Ausweg bereitet sei. Er sagte ihnen, dass er mit seinem Vater darüber gesprochen und sein eigenes Leben als Lösegeld angeboten habe, dass er das Urteil des Todes auf sich nehmen wolle, damit der Mensch durch ihn Vergebung erlangen könnte. Durch die Verdienste seines Blutes und durch Gehorsam gegen das Gesetz Gottes könne der Mensch wieder die Gunst Gottes erlangen, wieder in den herrlichen Garten gebracht werden und von der Frucht des Lebensbaums essen. Das ist eine Beschreibung, wie der Erlösungsplan geplant und ausgemacht wurde.
Und er entstand aus Mitleid.
Richtig.
Das war keine willkürliche Entscheidung.
Eine sehr persönliche Entscheidung voller Mitgefühl. Dann gab es den Bund mit Noah. Interessanterweise scheint es immer so zu sein, dass es menschliches Versagen gibt und der Bund wieder erneuert werden muss, nicht wahr?
Das ist wahr.
Die vorsintflutliche Welt musste vernichtet werden und mit Noah wurde ein Bund geschlossen. 1. Mose 6, Vers 18. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Kapitel 9, Vers 12. Und Gott sprach, dies ist das Zeichen des Bundes, den ich festsetze auf ewige Geschlechter hin zwischen mir und euch allen, lebendigen Wesen, die bei euch sind. Meinen Bogen setze ich in die Wolken, der soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde. Hier setzt Gott ein sichtbares Zeichen als ewige Erinnerung an einen Bund.
Genau so ist es.
Und dieses Zeichen existiert noch bis auf den heutigen Tag, nicht wahr? Wir sollten uns fragen, was bei dem Bund mit Adam und dem Bund mit Noah ähnlich war. War der Bund mit Noah nur einseitig? Nun, Noah musste gehorchen, richtig?
Ja, wenn er nicht in die Arche gegangen wäre, wäre er nicht gerettet worden.
Oh, wenn er sie nicht gebaut hätte, auch nicht.
Sehr richtig.
Denkst du, dass er verspottet wurde?
Mit Sicherheit. Wissenschaftler sagten ihm, dass es keine Flut geben könne.
Das wäre absolut unmöglich.
Ja.
Die Bibel sagt, dass es nie zuvor auf der Erde geregnet hatte. Und hier sagte dieser Mann etwas voraus, was unmöglich war. Wenn es noch nie geregnet hatte, gab es vorher auch keinen Regenbogen.
Genau.
Weil die Feuchtigkeit fehlte, um dieses Licht in seine Bestandteile zu brechen und zu reflektieren. Dieser Bund besagt also, ich werde das nicht noch einmal auf diese Art und Weise machen. Es konnte nicht nur einseitig sein, weil es eine wechselseitige Handlung im Leben Noahs gab. Lass uns etwas über Noahs Bundespflichten lesen. Nachdem Jesus ihnen die Zeichen seines Kommens gesagt hatte, sprach er weiter. Wenn ihr dies alles seht, angehen, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Seid nun wach alle Zeit und betet. Gott hat die Menschen vor kommenden Gerichten stets gewarnt. Wer der Botschaft für seine Zeit glaubte und nach seinem Glauben handelte, Gottes Geboten gegenüber gehorsam, blieb vor dem Gericht bewahrt, die über die Ungehorsamen und Ungläubigen hereinbrachen. Das ist immer die Grundlage.
Ja, so ist es. Erinnere dich an die vorige Aussage, als Jesus zum Vater ging. Da wäre es abhängig von seinem Blut und dem Gehorsam gegen die Gebote.
Richtig. Und Adam und Eva standen unter einer Bundesverpflichtung, nämlich die Anordnung Gottes zu befolgen und darauf zu hören und nicht von jenem bestimmten Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen. Aber sie brachen den Bund.
Ja, es machte sie nicht zu Legalisten, dieses Gebot zu halten.
Nein, natürlich nicht. Zu Noah wurde einst gesagt, geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn dich habe ich gerecht erfunden von mir zu dieser Zeit. Noah gehorchte und wurde gerettet. Lot empfing die Botschaft, macht euch auf und geht aus diesem Ort, denn der Herr wird diese Stadt verderben. Lot begab sich unter die Obhut des himmlischen Boten und wurde bewahrt. War Lot vollkommen, Martin?
Nein.
Er war ziemlich fehlerhaft, richtig?
Ja.
Sogar nach seiner Rettung schaffte er es irgendwie, in Soar eine Verkaufsbude für Flaschen zu finden und nahm seine Drinks in die Höhle mit. Das Ergebnis war ein Albtraum, nicht wahr?
Ganz genau.
Aber wo lag seine erlösende Gnade?
Er setzte sein Vertrauen auf Gott.
Er glaubte und ging hinaus. Und er schaute nicht zurück.
Nein.
Auch Christi Jünger wurden von der Zerstörung Jerusalems gewarnt. Wer von ihnen auf diese Zeichen des nahen Untergangs achtete und aus der Stadt floh, entging der Vernichtung. So sind auch uns genügend Zeichen der Wiederkunft Christi und des Verderbens, das über die Welt hereinbrechen wird, gegeben worden. Wer diese Warnung beachtet, wird gerettet werden. Es gibt also eine Warnung, es gibt die persönliche Zusage, es gibt die Handlung im Gehorsam und es gibt ein Resultat.
So ist es.
Das ist doch im Grunde der Bund.
Ja, so funktioniert er.
Nachdem wir ja in diesen Tagen leben, in der die größte von ihnen die größte Zerstörung aller Zeiten sich ereignen wird, ist es doch lebensnotwendig, dass wir glauben, wie Abraham und Noah glaubten, wie auch die Jünger glaubten, und dass wir gehorchen.
Like Abraham believed, like Noah believed, like the disciples believed, and obey.
Denn deren Glaube musste ja auch praktisch werden.
Richtig. Es gibt ja dieses Lied Trust and Obey, das wir singen, Folgen und Trauen. Es gibt nur diesen einen Weg, um glücklich in Jesus zu sein, nur in Vertrauen und Gehorsam. Blättert man durch die Bibel, liest man es beständig, dass der Heilige Geist denen gegeben wird, die gehorsam sind. Man kann den Gehorsam nicht davon abtrennen. Aber es ist wichtig, dass wir auch die Feinheiten verstehen. Dazu kommen wir noch. Werfen wir einen Blick darauf, was mit Abraham passiert. 1. Mose 12, 1-3. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Das ist eine schwierige Aufgabe, nicht wahr? Trenne dich von deinem Heimatland. Ist das wichtig? Warum? Weil die Normen und Standards des Landes vielleicht grundverschieden von den Normen und Standards sein könnten, die Gott für dich schon im Sinn hat. Aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters. Also weg von deiner erweiterten Familie und auch von der engeren Familie. Und geh hinaus in ein Land, das ich dir zeigen werde. Ein bisschen viel verlangt, oder? Und dann das Versprechen in 1. Mose 17. Und ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinem Samen nach dir von Geschlecht zu Geschlecht als einen ewigen Bund, dein Gott zu sein und der deines Samens nach dir. Das ist aber mein Bund, den ihr bewahren sollt zwischen mir und euch und deinem Samen nach dir. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Das war also ein Bund der Beschneidung. Wessen Bund war es?
Gottes Bund.
Das ist sehr wichtig, nicht wahr?
Wenn man das liest, muss einem das bewusst werden. Abraham macht diesen Bund nicht mit Gott.
Ja.
Das ist Gottes Bund.
Lass uns noch eine Frage stellen. Macht Gott Fehler?
Nein.
Begeht er manchmal zwischenzeitlich einen Fehler, den er korrigieren muss?
Nein.
Weiß Gott Dinge im Voraus?
Ja.
Gut, er machte diesen Bund, also musste es doch ein ziemlich guter Bund gewesen sein. Es wurde der Bund der Beschneidung genannt. Bedeutet das nun, Martin, dass es genügt, wenn du deine männlichen Nachkommen beschneidest?
Nein.
Oder hat es eine tiefere Bedeutung als das?
Weißt du, viele Leute mögen denken, oh, das ersetzte etwas in den vorigen Bünden. Aber das ist eine Fortsetzung, so wie du sagtest, eine Erneuerung. Und wie du schon sagtest, im Bund liegt immer eine tiefere Bedeutung als nur das Greifbare, was man tun muss.
Richtig. Und es schloss nicht nur Abraham ein, sondern auch seine Nachkommen.
Okay.
Deshalb war dieses Symbol der Beschneidung so wichtig, weil es ein Symbol für die Beschneidung des Herzens ist, ein Symbol für das, was man glaubt, was einem als moralischer Wert wichtig ist, was man auch seinen Kindern weitergeben möchte.
Cherish as a moral value, which you want to transfer to your children.
Genau, das ist das Gesamtpaket.
Sind die Mädchen jetzt davon ausgenommen?
Nein.
Sie sind auch ein Teil davon, denn auch Mädchen befinden sich im genetischen System Abrahams.
Ja, und sie sind unter ihren Männern.
Richtig. Nun, wer von den Elternteilen bestimmt, ob der Nachwuchs männlich oder weiblich wird? Die Mutter oder der Vater?
Der Vater.
Ja, der Vater. Denn nur der Mann hat sowohl ein Y- und ein X-Chromosom, die er beisteuern kann, nicht wahr? Die Damen sind also in diesem Bund mit eingeschlossen.
Ja, ohne die Damen kann es auch keinen Nachwuchs geben.
Richtig.
Also kann es kein Bund nur mit dem anderen sein.
Das ist übrigens ein interessanter Punkt. Denn wer war zuerst da, Adam oder Eva?
Adam.
Adam war zuerst da. Richtig? Hatte Adam die genetisch notwendige Kapazität, um eine Eva auszustatten?
Ja.
Er hatte ja ein X- und ein Y-Chromosom. Richtig? Wenn jetzt nicht Adam, sondern Eva als erstes da gewesen wäre, hätte sie die genetischen Voraussetzungen gehabt, um einen Adam hervorzubringen?
Nein.
Nein, denn sie hat kein Y-Chromosom. Also musste Adam zuerst da sein. Die Bibel hat wieder einmal recht und leider liegt die Wissenschaft falsch. Wie verändert sich der Bund, als Abrahams Name sich durch Abraham änderte? Was sind Ähnlichkeiten und Unterschiede zu den vorherigen Bünden, die mit Adam und Noah geschlossen wurden? War die Opferung Isaaks auch Teil des Bundes? Das sind doch interessante Fragen, Martin. Wie veränderte der Bund sich? Abrahams Name wurde zu Abraham verändert, was Vater von Nationen bedeutet. Das heißt, dass der Bund im Grunde die Menschheit einschloss. Richtig?
Ja, ich denke, dass Gott das wahrscheinlich schon von Anbeginn an im Sinn hatte.
Richtig.
Und er eröffnet die Erklärung zum Bund für Abraham ein wenig mehr. Durch die Namensänderung.
Richtig. Aber wie das weitergegeben werden sollte, nämlich durch seine Nachkommenschaft, wurde irgendwie durch die Unfruchtbarkeit seiner Frau behindert.
Nun, das war eine Prüfung.
Ja, es war eine Prüfung. Und Gott wartete absichtlich, bis sie über das gebärfähige Alter hinaus war, sodass es ein Wunder sein musste, durch sein Wirken.
Ganz genau.
Für den Fall, dass die Menschheit denkt, dass es ihr Handeln ist. Es steckt also sehr viel in diesem Bund. Worin bestehen die Ähnlichkeiten mit den vorherigen Bünden mit Adam und Noah? Es liegt auf der Hand, dass Noah der Vater der nachsinnflutlichen Welt war. Wenn also ein Bund mit Noah geschlossen wurde, dann schloss das die ganze Menschheit ein.
So wie es auch der mit Adam tat.
Richtig. Aber sie hatten den Bund der Beschneidung nicht. Martin, was wir hier haben, ist eine Verschiebung von einer greifbaren Realität zu einer geistigen Realität, nämlich zum Herzen. Weil diese Beschneidung ein Symbol für die Beschneidung des Herzens war. Jetzt bewegt sich die Realität einer greifbaren Manifestation, da ja Noah buchstäblich der Vater einer nachsinnflutlichen Menschenrasse war, hin zu einem Bund mit jenen, die eine Entscheidung in ihrem Herzen treffen. Das ist doch ein großer Unterschied.
Big difference, right?
Ja, und du kannst mich da gern korrigieren, wenn ich falsch liege. War das tatsächlich auch das, was Gott mit seinen ersten Bünden beabsichtigte?
Richtig.
Schon da hätte es mit dem Herzen sein sollen.
Hätte es sein sollen, war es aber nicht.
Nein.
Genau.
Eine weitere Ähnlichkeit besteht darin, dass Gott wieder die Initiative dazu ergriff.
Richtig. Was ist mit der Opferung Isaaks? War sie Teil des Bundes? Wenn ich das beantworten müsste, würde ich sagen, nein, das war kein Teil des Bundes. Aber es war ein Test. Bezüglich der Ernsthaftigkeit von Abraham, ob er dem Bund glaubte und ihn annahm.
Ja, genau. Wie auch der Test mit seiner unfruchtbaren Frau.
Richtig. Denn es sollte ja durch Isaak kommen und jetzt muss der Isaak opfern. Das muss doch kognitive Dissonanzen ausgelöst haben, nicht wahr?
Aber das zeigt dir wieder den anderen Teil, diese Feinheit, diese Glaubenskomponente, die sich in einem Bund zeigen muss.
Jetzt haben wir es mit dem Thema Glauben zu tun. Abraham ist ein Zeugnis für das Universum. Die Himmelsbewohner waren Zeugen, als Gott Abrahams Glauben und Isaaks Ergebung prüfte. Diese Bewährungsprobe war weit schwerer als jene, die Abraham zu bestehen hatte. Mit dem Verbot, das unseren ersten Eltern auferlegt wurde, war kein Leiden verbunden. Aber der Befehl an Abraham verlangte das qualvollste Opfer. Der ganze Himmel schaute mit Staunen und Bewundern auf Abrahams unwandelbaren Gehorsam und zollte seiner Treue Anerkennung. Satans Anklagen erwiesen sich als falsch. Gott bestätigte seinem Knecht: Nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, trotz Satans Anklagen, und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Gott bezeugte, dass Gehorsam belohnt werden wird, indem er von den Bewohnern anderen Welten Abraham den Bund mit einem Eid bekräftigte. Wieder hat man diese Gehorsamskomponente. Aber er musste das durchdenken. Er überlegte: Nun, Gott hat mir durch diesen Sohn Nachkommen versprochen. Jetzt verlangt Gott die Opferung dieses Kindes. Deswegen, weil ich Gott glaube, dass er nicht lügt, muss ich doch irgendeine Form von Wunder erwarten und Gott wird ihn auferwecken. Und dann handelt er entsprechend. Und sein Glaube wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet.
Ich denke, dass viel davon sich auch in unserer gegenwärtigen Zeit abspielt. In der Welt geht viel vor und viele Leute sind immer noch verwirrt. Wenn wir unser Vertrauen wie Abraham auf Gott setzen, ganz egal wie dunkel die Umstände jetzt auch sind, wird er für uns sorgen.
Richtig. Und in einem gewissen Sinn durchlebte er aktiv den Erlösungsplan.
Oh ja.
Denn wir lesen in 1. Mose 22, Abvers 5, da sprach Abraham zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Das sagt er, dass er glaubte, dass er sogar nach der Opferung Isaak zurückbringen würde, nicht wahr? Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Der aber nahm das Feuer und das Messer in eine Hand und sie gingen beide miteinander. Das ist ein Symbol für Christus, der das Kreuz für uns trug. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater. Und er antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Lamm zum Brandopfer? Und Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Hier spielte sich der Erlösungsplan in Miniaturform ab. Interessanterweise steht in der King James Bibel, dass Gott selbst ein Lamm zum Opfer besorgen wird. In der New King James Version wird dieser Vers völlig zunichte gemacht. Mein Sohn, Gott wird für sich selbst ein Lamm zum Opfer besorgen. Nein, Gott besorgt nicht für sich selbst ein Opferlamm. Er sorgt mit diesem Lamm für uns.
Für die Sünder. Für sich muss er keines besorgen. Er ist sündlos.
Es ist völlig lächerlich. Deshalb muss man manchmal sicher gehen, es dort zu lesen, wo es Sinn ergibt. Christus präsentiert sich selbst persönlich Abraham. Obwohl dieser Bund mit Adam geschlossen und mit Abraham erneuert worden war, konnte er erst nach dem Tode Christi besiegelt werden. Darin steckt eine wunderschöne Typologie. Er bestand durch die Verheißung Gottes seit der ersten Ankündigung der Erlösung und wurde im Glauben angenommen. Doch nannte man ihn nach der Bestätigung durch Christus einen neuen Bund. Martin, wir lesen hier, dass es in Wirklichkeit keinen Unterschied gibt zwischen Bündern von Adam und Abraham, aber dass sie durch den Tod Christi besiegelt werden mussten. Diese Umsetzung des Erlösungsplans war ein huschender Blick in die Zukunft.
Ja, und jetzt mit der körperlichen Anwesenheit Christi verändern sich die Feinheiten etwas.
Jetzt waren sie voller Substanz greifbar.
So ist es.
Auch die Grundlage dieses Bundes war das Gesetz Gottes. Also spielte Gehorsam auch eine Rolle. Mittels dieser Übereinkunft sollten die Menschen wieder mit dem göttlichen Willen in Einklang gebracht und dazu befähigt werden, Gottes Gesetz gehorchen zu können. Wenn es für Menschen unter dem abrahamitischen Bund nicht möglich gewesen wäre, die Gebote Gottes zu halten, wäre jede Seele unter uns verloren. Gut. Wie schwer war es für Abraham, das Gebot zu halten? Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, obwohl es ja nicht sein einziger war. Aber es war dieser Sohn, der von besonderer Wichtigkeit war. Nimm ihn und opfere ihn. War es schwer, dieses Gebot zu erfüllen?
Definitiv.
Ist das schwerer als, iss nicht von diesem Baum?
Ja.
Das ist definitiv schwerer.
Weil man ja auch die Konsequenzen kennt.
Ja, aber er tat es. Konnte er also dieses Gebot Gottes befolgen?
Ja.
Er tat es ja. Wie viel Glauben musste er haben?
100%.
Eine ganz schöne Menge. Und er muss erwartet haben, dass Gott sein Versprechen hält und Isaak auferwecken würde. Obwohl Gott ihm nie gesagt hatte, dass er ihn auferwecken würde, aber er hatte ihm gesagt, dass seine Nachkommen durch Isaak kommen würden. Also war das doch die logische Konsequenz. Der Bund mit Abraham ist der Bund der Gnade. Denn aus Gnade seid ihr errettet. Ungehorsame Kinder? Nein, allen seinen Geboten gehorsam. Abrahams bedingungsloser Gehorsam war eine der höchst bemerkenswerten aktiven Glaubens- und Vertrauensbekundungen, die man in den heiligen Aufzeichnungen finden kann. Genauso einen Glauben und solches Vertrauen, wie es Abraham hatte, benötigen die Boten Gottes heute. Martin, ich bekomme so viele Briefe und Mails und ich bin mir sicher, du auch, von Menschen, die fragen, was müssen wir jetzt tun?
Ganz genau.
Gott sagt so und jetzt wird mir etwas anderes gesagt. Was soll ich tun? Ich muss doch essen, ich muss doch meine Familie bewahren. Wir müssen den Glauben Abrahams ausleben, nicht wahr?
Ja.
Und eines begreifen, ganz egal, wie erschreckend es sich anhört, Gott hat versprochen, sich um uns zu kümmern, nicht wahr? Das ist hart.
Es ist hart, aber das wurde uns versprochen, dass das passieren würde.
Gehen wir weiter zum Bund mit Mose. Denn jedes Mal sehen wir, dass eine weitere Facette zugefügt wird.
Und wir haben auch keine Veränderung gesehen, wenn man sich das betrachtet. Denn einige Leute sagen vielleicht, okay, die Beschneidung ist ein anderer Bund als der mit Adam.
Nein, es ging immer noch um Gehorsam.
Es ist immer noch dasselbe.
Aber jetzt wurde das Herz hineingenommen. Lass uns jetzt zu Mose gehen. Und Gott redete mit Mose und sprach zu ihm, ich bin der Herr, ich bin Abraham, Isaak und Jakob, erschienen als Gott der Allmächtige. Aber mit meinem Namen Herr habe ich mich ihnen nicht geoffenbart. Martin, was bedeutet das im Grunde? Es bedeutet, dass Abraham, Isaak und Jakob dieses Bild eines allmächtigen Herrschers im Universum gegeben wurde. Nun sagt der allmächtige Herrscher im Universum, ich möchte von euch, dass ihr das tut, und sie machten es. Okay? Hier sagte er, das habe ich jetzt verändert und zu dir, Moses, komme ich mit meinem persönlichen Namen. Das ist etwas, was wir doch unter Freunden tun, nicht wahr? Wenn du einen offiziellen Brief von einer Firma bekommst, dann steht da, Mr. Smith, wir möchten etwas mit Ihnen besprechen, nicht wahr? Sie sagen nicht,
hey Marty.
Das würde doch nicht funktionieren, oder? Hier kommt er also mit einem persönlichen Namen. Auch habe ich meinen Bund mit ihnen aufgerichtet, dass ich ihnen das Land Kanaan geben will, das Land ihrer Fremdlingschaft, in dem sie Fremdlinge gewesen sind. Und ich habe auch das Seufzen der Kinder Israels gehört, weil die Ägypter sie zu Knechten machen, und habe an meinen Bund gedacht. Darum sage den Kindern Israels, ich bin der Herr, hier ist der Name, Yahweh, der persönliche Name, und ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen, und ich will euch ihrer Knechtschaft erretten, und ich will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Und ich will euch als mein Volk annehmen und will euer Gott sein, und ihr sollt erkennen, dass ich, der Herr, euer Gott bin, der euch aus den Lasten Ägyptens herausführt. Und ich will euch in das Land bringen, um dessen Willen ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es Abraham, Isaak und Jakob gebe. Das will ich euch zum Besitz geben, ich, der Herr, sein persönlicher Name. Das ist der gleiche Bund, der umgesetzt wird, aber er kommt etwas näher, persönlicher.
Ja, er stellt sich in einer etwas anderen Art vor.
In a little bit different way.
Tatsächlich fast so, wie es damals bei Adam war.
Richtig. Was sind die Ähnlichkeiten mit den vorherigen Bünden? Betrachtet man den Bund am Sinai mit seinen Bedingungen, so ist er mit den grundlegenden Aussagen im Bund mit Abraham, der eindeutig ein Bund der Gnade ist, und dessen Bedingungen identisch. Das sagen Gerald Hasel und Michael Hasel im Buch God's Everlasting Covenant.
In this book, God's Everlasting Covenant. So, with Abraham,
bei Abraham hatten wir die Komponenten Gnade und das Herz. Jetzt haben wir einen persönlichen Bund. Die Bedingungen haben sich nicht geändert. Nur das Verhältnis wurde ein engeres.
Ja.
Wer gab Mose das Gesetz? Das war Christus, nicht wahr?
Stimmt.
In allen diesen Offenbarungen göttlicher Gegenwart bekundigt sich die Herrlichkeit Gottes durch Christi. Nicht allein bei der Ankunft des Erlösers, sondern in allen Jahrhunderten nach dem Sündenfall und der Verheißung der Erlösung versöhnte Gott in Christus die Welt mit ihm selber. Ein Zitat aus 2. Korinther 5, Vers 19. Christus war Fundament und Mitte des Opferdienstes sowohl zur Zeit der Erzväter als auch Israels. Es war der Sohn Gottes, der unseren ersten Eltern die Erlösung verhieß. Er war es, der sich den Erzvätern offenbarte. Adam, Noah, Abraham, Isaak, Jakob und Mose kannten das Evangelium im Typus natürlich. Sie warteten auf die Errettung durch den Stellvertreter und Bürgen des Menschen. Diese heiligen Männer hielten sich vor Alters an den Erlöser, der einmal in menschlicher Gestalt auf unsere Erde kommen sollte. Und einige von ihnen sprachen mit Christus und mit himmlischen Engeln von Angesicht zu Angesicht. Wir haben zahlreiche Beispiele dafür in der Bibel. Christus führte die Hebräer auf ihrem Wüstenzug nicht nur als der Engel, in dem der Name Jahwe war und der in der Wolkensäule verhüllt vor der Volksmenge herging. Er gab Israel auch das Gesetz. Aus der furchterregenden Herrlichkeit des Sinai verkündeten Christus vor den Ohren des ganzen Volkes die 10 Gebote seines Vaters. Er gab Mose das auf Steintafeln geschriebene Gesetz. Wir lesen das im Buch Patriarchen und Propheten. Und die Leute fragen, ja, wie wissen wir denn, dass es Jesus und nicht der Vater war? Weil die Bibel sehr eindeutig ist, dass Jesus das Wort ist, das gesprochen wurde. Wenn es der Vater war, der sprach, dann sagt das die Bibel sehr genau, wie beispielsweise bei der Taufe Jesu.
So ist es.
Aber alles andere, alles wurde durch ihn und für ihn geschaffen. Und ohne ihn ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Das ist doch der biblische Grundsatz.
Das ist so schön, denn es betont noch die Göttlichkeit von Christus.
Auf jeden Fall. Deshalb findet man es auch gleich in den ersten Versen des Johannesevangeliums. Das Gesetz ist innerhalb des Bundes zwischen sich und der Menschheit Gottes festgelegte Lebensweise. Das gab es schon von Anfang an. Es gab ein Gebot und es musste gehalten werden. So bilden Gottes Bund mit diesem Gesetz beide zusammen Gottes Mittel, um sein Volk in einem Zustand der Erlösung zu erhalten. Sie bleiben nicht in diesem Zustand, weil sie dem Gesetz durch ihre eigene Kraft und Disziplin gehorchen, sondern vielmehr durch Gottes fortwährende Gegenwart. Das ist sehr wichtig. Durch seine Kraft und tätige Gnade und Barmherzigkeit in ihrem Leben, das befähigt sie, ihm zu gehorchen.
Woher kommt die Befähigung, ihm zu gehorchen?
Von Gott. Gehorsam oder das Gesetz ist eine Glaubenshandlung, durch die der Gläubige seine Liebe und Treue gegen Gott bekennt. Echter Glauben bringt Gehorsam hervor, weil Abraham meiner Stimme gehorsam gewesen ist und meine Rechte, meine Gebote, meine Satzungen und meine Gesetze gehalten hat, heißt es in 1. Mose 26, Vers 5. Paulus argumentierte folgerichtig, dass das Halten des Gesetzes vielmehr die Frucht einer richtigen Beziehung zu Gott ist, statt ein Mittel, um sich eine richtige Beziehung mit Gott zu verdienen oder ihrer würdig zu werden. In seiner Exegese von 3. Mose 18, Vers 5 bleibt Paulus der ursprünglichen Vorgaben des Textes treu. Das Gesetz wurde dem Bundesvolk nach ihrer Errettung aus Ägypten gegeben. Hier wird 3. Mose zitiert. Nicht als moralische Hürde, die bewältigt werden soll, oder als verdienstvolle Aktivität, die ausgeführt werden soll, wenn sie wünschen, gerettet zu werden, aber als Beschreibung eines von Liebe motivierten Lebensstils des erlösten Gottesvolkes. Ich glaube nicht, dass man das besser ausdrücken kann.
Unglaublich. Deshalb sagt Gott ja auch, gedenke. Er sagte nicht, macht das und dann mache ich etwas für euch. Zuerst befreite er sie, dann sagte er ihnen, erinnert ihr euch, warum ich euch gerettet habe? Zeigt es mir durch euren Gehorsam.
Richtig. Er gebraucht Moses eigene Worte aus 3. Mose 18, Vers 5, um die Legalisten daran zu erinnern, dass zwar die Gerechtigkeit durch den Glauben kommt, es ein Glauben ist, der Gehorsam hervorbringt oder sich darin zeigt. Das sagt er ja in Römer. Heben wir nun das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne. Vielmehr bestätigen wir das Gesetz. Aber solchen Gehorsams können Gläubige nicht ohne Hilfe leisten. Das ist sehr wichtig, Martin. Nicht ohne die befähigte Gnade, die Gott durch den Heiligen Geist bereitstellt. So ist erwiesen, dass die Art der Erlösung im Alten Testament und im Neuen Testament dieselbe ist. Beide sind Erlösung durch Gnade, durch den Glauben, was zu Gehorsam führt. Ich glaube, dass das Buch der beiden Hasels das sehr gut ausdrückt, Vater und Sohn. Der Vater ist jetzt schon verstorben. Aber ich glaube, dass es hier sehr gut zusammengefasst wird. Dass das Gesetz in die Bundeslade gelegt wurde, sagt uns doch, dass es das Herzstück von Gottes Regierung darstellt, richtig? Fünfter Mose 10, Vers 2. So will ich auf die Tafeln die Worte schreiben, die auf den ersten Tafeln waren, die du zerbrochen hast, und du sollst sie in die Lade legen. Dann gab es das Zeremonialgesetz, worüber wir in 5. Mose 31, Vers 26 lesen. Mose schrieb es, nehmt das Buch dieses Gesetzes und legt es neben die Bundeslade des Herrn, eures Gottes, damit es dort ein Zeugen gegen dich sei. Das wurde neben die Bundeslade gelegt, die 10 Gebote jedoch in die Bundeslade. Und wir sind von der Verdammung durch dieses Gesetz, von diesem Gnadenstuhl abgeschirmt, der im Grund der Thron Gottes ist. Wenn wir im Buch der Hasels weiterlesen, heißt es, der Sabbat ist ein Bundeszeichen mit 3 Zeitdimensionen. Es trägt eine Bedeutung für das Hier und Jetzt. Es lässt über die Vergangenheit nachdenken und reicht in die Zukunft. Es reflektiert insoweit die Vergangenheit, als es bei der Schöpfung eingesetzt wurde, und es ist ein Denkmal dafür, dass Gott diese Welt schuf. Es sagt etwas Bedeutungsvolles darüber, wie Gott in der Gegenwart wirkt und bestätigt ein Bundeszeichen im Leben derjenigen, die Gott als ihren Herrn anerkennen, dass sie seine Herrschaft und Erlösung angenommen haben und dass sie durch seine Kraft so leben, wie sie leben. Dann reicht der Sabbat in die ultimative Zukunft, wobei er seine vollständige Erfüllung im Erlösungsplan findet, wenn umfassende, uneingeschränkte Freiheit und die endgültige Erlösung erfahren wird. Der Sabbat verknüpft die Schöpfung mit der Neuschöpfung. Er zitiert 1. Mose und Jesaja. Es ist sehr wichtig, dass wir den Sabbat verstehen, weil er Teil des Bundes ist. Er befindet sich ja unter den 10 Geboten.
Ja.
Er befindet sich im Herz des Bundes. Und er trägt das Siegel Gottes. Er hat den Stempel seiner Autorität. Warum? Denn ich bin der Schöpfer. Ich bin derjenige, der Himmel und Erde schuf. Und deshalb habe ich den 7. Tag Sabbat begründet.
Deshalb ist das so wichtig, was du vorhin sagtest. Von Gott ging die Initiative zum Bund aus. Er schrieb die 10 Gebote. Wer kann irgendetwas aus diesen 10 Geboten herausnehmen?
Niemand.
Nein.
Und falls doch, ist das nicht zu überbietende Arroganz. 2. Mose 24, Vers 9 spricht von der Stiftshütte, die gemacht werden sollte. Genauso wie ich dir das Vorbild der Wohnung und das Vorbild aller ihrer Geräte zeigen werde, so sollt ihr es machen. Das irdische Heiligtum diente als Typus für den Erlösungsplan.
Und es war eine Nachbildung von Gottes Haus im Himmel.
Richtig. Hier gab es irdische Priester, die darin Dienst taten, aber im Himmlischen wirkt ein besserer Priester, der dort dient. Und so wurde auch der Bund angepasst, um es einmal so auszudrücken.
Ja.
Es ist wieder derselbe Bund, aber es gibt eine Anpassung. Es ist sehr wichtig, dass wir diese Anpassung verstehen. Sehen wir uns diese Anpassung doch an. Der neue Bund. Das erste Mal lesen wir davon, dass Gott einen neuen Bund schließen wird im Buch Jeremia. Es ist interessant, dass man hier auch eine Zerstörung hatte.
Oh ja.
Jeremia warnte davor, dass Nebukadnezar kommen und Jerusalem samt dem Tempel zerstören würde. Und doch sagt er einen neuen Bund vorher. Warum wurde alles zerstört? Weil sie den alten Bund brachen.
Ja.
Spielte der Sabbat eine entscheidende Rolle beim Bruch des Bundes?
Ja, das stimmt.
Das kann man in Hesekiel nachlesen. Sie taten es nicht. Deshalb führten die Juden bei ihrer Rückkehr so viele strenge Regeln ein, einfach um sicherzugehen, dass niemand wieder den Sabbat brechen würde. Aber durch diese strengen Regeln brachen sie den Sabbat.
Genau. Jetzt machen sie es zu einer menschlichen Angelegenheit und nicht mehr zu einer Beziehungssache.
Wenn man das Herz herausnimmt und es zu einer Regel des Fleisches macht, dann endet man doch damit, dass man Gott wieder kreuzigt, nicht wahr? Lass uns sehen, was die Feinheiten ausmacht. Lass es uns lesen. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde, das ist hier hervorgehoben, nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss, an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen, denn sie haben meinen Bund gebrochen. Martin, wer brach den Bund?
Sie, nicht Gott.
Okay. Obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israels nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr.
Wieder machte er es.
Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben, und ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein, und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Martin, hier ist jetzt ein neuer Bund. Und er ist definitiv nicht so wie der, den ich mit ihren Vätern schloss. Aber ich, der Herr, Ändere mich nicht.
Ja.
Also, was macht man jetzt?
Beging er mit dem vorigen einen Fehler?
Richtig. Dann beging er den Fehler gleich mehrmals. Denn er schloss ihn mit Adam und mit Noah und Abraham und Isaak und Jakob. Und dann schloss er ihn noch mit Mose. Und jetzt verspricht er einen neuen.
Ja, weil er einen Fehler beging.
Er beging einen Fehler. Gott ist offenbar sehr fehlbar, richtig? Im Grunde lehrt die moderne Theologie genau das.
Das hört man auf der ganzen Welt.
Und das ist einfach nicht möglich.
Nein.
Wir müssen uns sehr gewiss und sicher sein, warum der Bund nicht so ist wie der Bund mit ihren Vätern. Damit müssen wir uns noch etwas befassen, damit wir das verstehen können. Warum wird er ein neuer Bund genannt? Lass uns einmal hören, was die Hasel dazu zu sagen haben. Wir sollten aufpassen, dass wir keine heutige gängigen Bedeutungen in den biblischen Gebrauch hineinlegen, wenn es um das Verständnis der Absicht, des Zweckes und der Gestaltung der biblischen Sprache geht. Der Begriff neu im Zusammenhang mit dem neuen Bund in Jeremia 31, Vers 31 ist das hebräische Wort Kadas. Dieser Begriff meint oft erneuern oder wiederherstellen oder etwas Neues, was in der gleichen Qualität oder Weise so noch nicht vorhanden war. Denkt man über beide Bedeutungen nach, ist der neue Bund einfach ein erneuerter oder wiederhergestellter Bund, der jetzt auch Merkmale besitzt, die in der gleichen Weise oder Qualität vorher noch nicht vorhanden waren. Gott spricht nicht von einem neuen Gesetz, sondern von einem neuen Bund. Martin, das ist sehr wichtig. Wir müssen verstehen, dass Gott nie einen Fehler macht. Wenn ein Fehler vorliegt, dann liegt er auf unserer Seite.
Richtig, er ändert sich nie.
Hier macht er eine Erneuerung des Bundes. Das bedeutet, dass der Bund sich nicht geändert hat. Aber die Begriffe, wie er angewendet wird, die werden verändert. Lass uns das etwas detaillierter betrachten. Springen wir dazu in den Hebräerbrief. Es gibt die englische Serie über den Hebräerbrief in Kapitel 8. Sprechen wir darüber. Hier ein kleiner Auszug aus Hebräer 8, ab Vers 6. Nun aber hat er einen umso erhabeneren Dienst erlangt, als er auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund von besseren Verheißungen festgesetzt wurde. Der Bund ist jetzt besser und er wurde aufgrund von besseren Verheißungen festgesetzt. Waren die alten denn schlecht?
Nein.
Sie erfüllten ihren Zweck innerhalb der Kapazität, die ihnen gegeben waren.
Ja.
Aber sie konnten dieses Vermögen nicht übersteigen, weil sie nur typologisch waren.
Sie wiesen nach vorne.
Richtig. Sehen wir uns Vers 7 an. Denn wenn jener erste Bund tadellos gewesen wäre, so wäre nicht Raum für einen zweiten gesucht worden. War er jetzt fehlerhaft?
Nein.
Er war nicht fehlerhaft, aber Paulus sagt, er war nicht tadellos. Nur in der Anwendung war er nicht tadellos, weil er ja gewisse Beschränkungen hatte.
Ja.
Nicht bei Gottes Sache.
Nein.
Das ist ganz wichtig.
Nicht Gottes Seite wies den fehlerhaften Teil auf.
Richtig. Der Bund war vollkommen für das, wozu er gedacht war. Aber er war wegen des menschlichen Elements fehlerhaft.
Ja.
Denn er tadelt doch, indem er zu ihnen sprach, lag der Tadel auf dem Bund?
Nein.
Der Fehler wurde bei ihnen gefunden, denn sie sollten ja den Bund halten. Siehe, es kommen Tage, so spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israels und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Wer ergreift die Initiative dieses neuen Weges?
Wieder Gott.
Ja, wieder Gott. Löst er jetzt alles auf und sagt, es tut mir leid, das war alles verkehrt? Ganz klar nein.
Nein. Es ist so, dass viele sagen wollen, na, sie konnten den Bund nicht halten, deshalb muss er ihn ändern.
Richtig.
Aber das kann nicht stimmen. Denn warum sollte Gott etwas geben, wenn er schon weiß, dass du es nicht tun kannst?
Abgesehen davon ist Abraham der Vater der Gläubigen, denn laut der Bibel hielt er es.
Genau.
Okay, nun, lass uns das auch untersuchen. Der alte Bund war ein Bund für beide Seiten, dem das ganze Volk zustimmte. Wir lesen darüber in 2. Mose Kapitel 19. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, hier spricht Gott, so sollt ihr von allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde gehört mir, ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Und Mose kam und rief die Ältesten des Volkes zu sich und legte ihnen alle diese Worte vor, die der Herr ihm geboten hatte. Dann Vers 8. Da antwortete das ganze Volk miteinander und sprach, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Und Mose überbrachte dem Herrn die Antwort des Volkes. Es fand also wechselseitig statt. Denn wir haben die Aussage der anderen Partei, die sagt, das werden wir tun. Jede einzelne Sache, alles. Ihnen gelang es aber nicht so gut, oder?
Ja, fast schon Minuten später machten sie ein Kalb.
Während er zum Herrn hinaufging, um es ihnen zu sagen, machten sie schon ein goldenes Kalb und brachen den Bund. Wo lag nun der Fehler?
Nicht beim Bund.
Nein, er lag nicht beim Bund, sondern natürlich bei ihnen. Es brauchte also einen neuen Bund. Wir werden herausfinden, dass der neue Bund das gleiche ist wie der alte Bund.
Genau, lass es uns jetzt aussprechen.
Lass uns zu Vers 9 in Hebräer 8 gehen. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht habe, so hieß es ja, nicht wahr? An dem Tag, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus dem Land Ägypten zu führen, denn sie sind nicht in meinem Bund geblieben. Sie konnten ihn nicht halten. Sie konnten ihren Teil der Abmachung nicht halten. Und ich ließ sie gehen, so spricht der Herr.
Sie konnten ihn aber nicht deshalb nicht halten, weil es von Gottes Seite her zu streng war.
Nein, wegen ihres gefallenen Fleisches hatten sie damit Probleme.
Und wegen Mangel an Glauben.
Richtig. Unsere Frage lautet jetzt, wie unterscheidet er sich? Es gründet sich nicht darauf, was wir versprechen, sondern auf das, was er verspricht. Lass uns jetzt Vers 10 lesen. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israels schließen werde nach jenen Tagen, Paulus zitiert aus Jeremia, spricht der Herr. Ich, siehst du, das ist ganz wichtig. Ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will. Nach diesen Tagen spricht der Herr. Ich will meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie in ihre Sinne schreiben. Nun, man hat diesen persönlichen Gott, der kommt und sagt, ich sehe die Schwachheit des menschlichen Fleisches. Ihr könnt so viel versprechen, wie ihr wollt, aber ich kann sehen, dass ihr einfach nicht dazu fähig seid. Deshalb werde ich es in euch tun.
I will do it in you.
Now, wer macht es also?
Jesus.
Okay.
Mit dem Heiligen Geist.
Hat der Bund sich geändert?
Nein.
Der Bund ist immer noch derselbe. Nur derjenige, der es in der Menschheit ausführt, greift nun diese besondere Art auf.
Tatsächlich hat der Bund sich nicht geändert. Auch vorher mussten sie ihr gläubiges Vertrauen auf Jesus setzen, um so zu wandeln, wie der Bund es vorgab. Jetzt stößt Gott auch noch diesen Teil an.
Richtig. Das ist sehr wichtig, denn wir kommen zum Ende der Weltgeschichte. Und uns wird völlig richtig gesagt, dass nur diejenigen es schaffen, die einen Glauben wie Abraham haben. Richtig? Wir müssen das also verstehen. Wenn wir uns den alten Bund betrachten, so gründet er sich auf gute Verheißungen, aber der neue Bund gründet sich auf bessere Verheißungen. Nicht, weil Gott einen Fehler begangen hatte, sondern weil er seine Rolle erfüllt hatte, und zwar in dem zeitlichen Rahmen, für den er entworfen wurde.
Denn der vorige, der gute, zeigte und wies bis zu Christus hin.
Richtig.
Nachdem er diesen Teil des Bundes erfüllt hatte, weist der neue Bund auf ihn, wie er wiederkommt.
Okay, betrachten wir das noch einmal. Wir haben den alten Bund, der mit einer irdischen Kirche und einer tatsächlichen Nation unter Gott geschlossen wurde, richtig? Er umfasste die Befreiung aus Ägypten, er umfasste ein irdisches Kanaan, wohin sie zogen, er umfasste ein irdisches Heiligtum mit irdischen Priestern, er umfasste ein irdisches Jerusalem und es war ein Bund der Sterblichkeit, denn all diese Priester waren sterblich und mussten irgendwann sterben, sodass sie ersetzt werden mussten, nicht wahr? Der bessere Bund ist mit einer himmlischen Kirche. Das ist jetzt sehr wichtig. Anders gesagt sind diejenigen, die in Christus sind, Abrahams Same, und gemäß der Verheißung erben.
Ja.
Es ist also eine himmlische Kirche und es geht um Befreiung aus der Sünde. Es hat mit einem himmlischen Kanaan zu tun und nicht mehr mit einem irdischen Kanaan. Wie viele Leute wollen ein irdisches Kanaan, Martin?
Die meisten.
Das ganze System gründet sich auf ein irdisches Kanaan. Wir müssen den Planeten retten, denn er wird das einzige Kanaan sein, das wir je kennenlernen. Also, lass uns das besser jetzt gerade biegen und Gesetze machen, die sich mit dem Klimawandel befassen. Und wir hören auch besser auf das, was der Papst dazu zu sagen hat, oder? Der Bund schließt ein himmlisches Heiligtum ein, sowie ein himmlisches Jerusalem und einen himmlischen Priester. Und er gründet sich auf Unsterblichkeit, denn dieser Priester stirbt niemals.
Nein.
Er ist die Quelle des Lebens. Ist jetzt der neue Bund besser als der alte?
In dieser Form ja.
Weil Christus der Kern, das Wesen der Verheißung ist.
So ist es. Man hatte zuerst die Verheißung, aber dessen Wesen ist immer noch Jesus Christus.
Das bringt uns jetzt zu der Zeit, in der wir leben. Wir hatten gerade eine Serie, in der wir uns die Ereignisse betrachten, die rund um die Wiederkunft Jesu geschieht und was dabei geschehen wird, nicht wahr? Es gab diejenigen, die erlöst waren und diejenigen, die nicht erlöst waren. Wir müssen verstehen, wie das funktioniert. Im Buch Last Day Events lesen wir: In seiner Gnade hat Gott eine sehr wertvolle Botschaft an sein Volk durch die Brüder Wagner und Jones gesandt. Diese Botschaft sollte den Menschen den erhabenen Retter und das Opfer für die Sünden der ganzen Welt noch deutlicher vor Augen führen. Sie zeigten die Rechtfertigung durch den Glauben an unseren Bürgern. Sie luden die Menschen dazu ein, die Gerechtigkeit Christi zu erhalten, die sich auch im Beachten aller Gebote Gottes äußert. Das ist brillant ausgedrückt. Die Botschaft über die Gerechtigkeit als Glauben ist ein integraler Bestandteil. Nein, sie ist der Kern der dritten Engelsbotschaft.
Ja.
Die Botschaft des dritten Engels sagt: Nimm nicht das Mahlzeichen des Tieres an. Anders gesagt, hör nicht auf päpstliche Autorität, höre auf Gottes Autorität. Und nachdem die Autorität im vierten Gebot eingebettet ist, wer die Rechtshoheit über Himmel und Erde hat, wird die Sabbat-Sonntag-Frage zu einem ganz wichtigen Punkt. Schau, der Gehorsam, den die Menschen an den Tag legten, war immer durch Christus befähigt. Man macht ihn sich durch Glauben zu eigen. Sehen wir uns das an. Was ist Gerechtigkeit aus Glauben? Es ist Gottes Wirken, indem er den Ruhm der Menschen in den Staub legt. Ich denke, dass sich nicht viele Leute darüber freuen, oder?
Es ist so schön ausgedrückt. Wir sind nicht so klug, wie wir denken.
Richtig. Es ist Gottes Wirken, indem er den Ruhm des Menschen in den Staub legt und für den Menschen das tut, was nicht in seiner Kraft steht, für sich selbst zu tun. Wenn Menschen ihre eigene Nichtigkeit sehen, sind sie vorbereitet, mit der Gerechtigkeit Christi bekleidet zu werden. Wenn sie anfangen, Gott den ganzen Tag lang zu preisen und zu erheben, dann werden sie allmählich durch Anschauen in das gleiche Bild verwandelt. Was ist Wiederherstellung? Dabei wird dem Menschen offenbart, was seine eigene, wahre Natur ist, dass er in sich selbst wertlos ist. Das ist keine populäre Botschaft. Diese Lektionen habt ihr nie gelernt. Oh, dass ihr doch den Wert der menschlichen Seele erfassen könntet. Das klingt wie ein völliger Widerspruch. Du bist wertlos. Aber der Wert ist wie eine kostbare Perle.
Ja, denn was ist die Botschaft der Welt? Glaub an dich.
Richtig.
Folge deinem Herzen.
Das sagt die Welt.
Ja, so sagt es die Welt.
Wie versöhnt man diesen Widerspruch mit sich? Worin liegt nun der tatsächliche Wert der Menschheit? Der Wert der Menschheit liegt darin, wie sie ursprünglich geschaffen wurde. Zum Bilde Gottes.
Ja.
Sie verloren ihren Glanz. Sie verloren das Kleid der Gerechtigkeit. Sie wurden dem Tode unterworfen. Und wenn sie nicht erlöst werden, gehen sie zugrunde und werden auf ewig vergessen. Richtig? Ihr Wert liegt darin, dass sie zum Ursprünglichen wiederhergestellt werden können. Wer macht das?
Christus.
Ja, aber der Mensch sagt, ich will das machen. Er sagt, ich will das machen. Aber das wird nicht funktionieren.
Nein.
Das ist Gerechtigkeit aus Glauben im Gegensatz zur Gerechtigkeit aus Werken.
So ist es.
Lass uns dem auf den Grund gehen. Köstlich ist der Gedanke, dass die Gerechtigkeit Christi mit uns mitgeteilt wird, nicht wegen eines Verdienstes unsererseits, sondern als eine freie Gabe von Gott. Hör gut zu. Der Feind Gottes und der Menschen will nicht, dass diese Wahrheit deutlich vorgeführt wird, denn er weiß, dass seine Macht gebrochen sein wird, sobald die Menschen dies völlig erfassen. Martin, wer kann die Macht Satans brechen?
Nur Christus.
Das kann nur Christus. Kann Satan die Gemüter so beherrschen, dass Zweifel, Unglaube und Finsternis sich derer bemächtigen, die vorgeben, Gottes Kinder zu sein, dann kann er sie durch Versuchung überwinden. Der einfache Glaube, der Gott bei seinem Wort nimmt, sollte ermutigt werden. Gottes Volk muss den Glauben haben, der die göttliche Kraft ergreift. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden. Und durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Sie zitiert Epheser 2, Vers 8. Alle, die glauben, dass Gott um Christi willen ihre Sünden vergibt, sollten trotz der Versuchung nicht unterlassen, den guten Kampf des Glaubens fortzusetzen. Ihr Glaube sollte stärker werden, bis sowohl ihr christlicher Wandel als auch ihre Worte es verkünden, das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Wer reinigt?
Jesus. Und das ist für unsere Zeit so wichtig. Denn Zweifel, Unglauben und Finsternis kann sich unser bemächtigen. Wir leben in diesen Tagen. Also ist das so wichtig, um zu zeigen, woher sogar unser Glaube kommt.
Martin, glaubte Abraham den Verheißungen Gottes?
Ja.
Er ging hin und opferte Isaak. Genau genommen opferte ihn nicht, weil das nicht geopfert wurde, aber er war in seinem Herzen bereit, es zu tun.
In seinen Gedanken hat er ihn im Glauben schon geopfert.
Wir brauchen doch diesen Glauben in der Zeit, in der wir leben. Lass uns das beschreiben. Das Werk des Überwindens liegt in unseren Händen, aber der neue Bund sagt, ich werde es in eure Herzen schreiben. Er wird es machen. Aber wir sollen nicht in unserem eigenen Namen oder der eigenen Kraft überwinden. Das ist der springende Punkt. Deshalb ist es Gerechtigkeit aus Glauben. Denn aus uns selbst heraus können wir die Gebote Gottes nicht halten. Das ist diese kleine Nuance, diese Verschiebung der Betonung. Und das ist der Kern, der springende Punkt. Ich kann die Gesetze Gottes nicht halten. Gleich wird der Legalist schreien und sagen, du hast kapituliert.
Hurra!
Nein, denn es heißt deutlich, ich kann aus mir selbst heraus die Gebote Gottes nicht halten. Der Geist Gottes muss unseren Schwachheiten helfen. Christus wurde unser Opfer und Bürge. Er wurde für unsere Sünde, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Durch Glauben an seinen Namen verleiht er uns seine Gerechtigkeit und sie wird ein lebendiges Prinzip in unserem Leben. Christus verleiht uns seinen sündlosen Charakter und stellt uns dem Vater in seiner eigenen Reinheit dar. Meine Vollkommenheit ist eine Vollkommenheit in Christus.
Ja, so wie wir es schon zuvor gelesen hatten. Man muss seinen Glauben auf Christus setzen. Er setzt sogar diesen Glauben in uns in Gang. Und das Ergebnis des Ganzen ist dann Gehorsam gegen Gottes Gebote.
Aha. Also kann ich mich nicht rühmen, dass ich jetzt gehorsam geworden bin. Das Einzige, weswegen ich mich rühmen kann, ist Christus in mir, der mich dazu trieb, gehorsam zu sein. Nicht, weil er mich nötigt oder zwingt, sondern weil ich mich willentlich seinem Willen unterstellt habe. Stimmt das?
Ja.
Josef wurde durch die Frau Pontifars herausgefordert. Er antwortete mit den Worten: Wie sollte ich nun eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen? Er hatte diesen Sieg nicht durch sein eigenes Fleisch, aber durch die Kraft Gottes in ihm schaffte er es zu entkommen, wobei er sogar sein Gewand verlor.
Das war knapp.
Christus misst den Gehorsam seines Volkes Gottes Geboten gegenüber große Wichtigkeit bei. In der Bibel ist das eindeutig. Sie sollen eine vernünftige Erkenntnis darüber besitzen und die Gebote in ihr tägliches Leben einbringen. Der Mensch kann die Gebote Gottes nicht halten, nur wenn er in Christus ist und Christus in ihm. Es funktioniert nur, dass ich sie halten kann, wenn Christus das in mir bewirkt. Das ist ein feiner Unterschied. Es ist keine Frage von, ach, du sagst, dass du sie nicht halten kannst. Ich sage tatsächlich, dass ich sie nicht halten kann. Aber wenn Christus in mir wirkt, dann kann ich, nein, ich muss sie halten.
Da stimme ich dir zu. Du musst, denn wenn du ihm glaubst, kannst du gar nicht anders.
Richtig. Wie eigne ich mir diese Kraft an? Durch Glauben.
Ja, durch Glauben.
Durch Glauben. Lass uns das noch einmal lesen. Der Mensch kann die Gebote Gottes nicht halten, nur wenn er in Christus ist und Christus in ihm. Dann wird er dazu fähig sein. Und es ist für ihn nicht möglich, in Christus zu sein, wenn er doch Licht über seine Gebote hat, während er das Geringste von ihnen missachtet. Durch unerschütterlichen, bereitwilligen Gehorsam gegen sein Wort beweisen sie ihre Liebe zu dem von Gott Gesandten. Von außen sieht die Handlung gleich aus.
Ja.
Für einen Legalisten sieht es vollkommen aus, wenn die Pharisäer die Gebote halten. Aber es findet keinen Niederschlag im Herzen.
Genau.
Es ist nicht ins Herz geschrieben. Es ist eine äußerliche Handlung, um das Fleisch zu erfreuen und es zu befriedigen.
Und genau da fingen die Probleme mit den Israeliten an.
Das war das Problem mit dem alten Bund.
Sie hielten es als Tradition.
Richtig.
Und nicht als eine Glaubensangelegenheit.
Durch unerschütterlichen, bereitwilligen Gehorsam gegen sein Wort beweisen sie ihre Liebe zu dem von Gott Gesandten. Die Gebote Gottes nicht zu halten, heißt ihn nicht zu lieben. Niemand wird das Gesetz Gottes halten, außer sie lieben den, der Eingeborene vom Vater ist. Wenn sie ihn lieben, werden sie dennoch sicher dieser Liebe durch Gehorsam gegen ihn ausdrücken. Alle, die Christus lieben, werden vom Vater geliebt werden und er wird sich ihnen selbst zeigen. In all ihren Notlagen und Schwierigkeiten werden sie einen Helfer in Christus haben. Das ist der neue Bund. So wie Adam und Eva eine Prüfung hatten, so wie Abraham eine Prüfung hatte, so wie die Kinder Israels eine Prüfung hatten, so wird auch Gottes Volk am Ende der Zeit auch eine Prüfung haben. Wir wissen, was das für Prüfungen sind. Es begann mit einer Prüfung zum Appetit. Und wir haben diese Prüfung im Buch Daniel, das ein Typus für das Ende ist, deutlich wiederholt. Der Appetit wird eine Prüfung sein. Dann wird völliger Gehorsam gegen alle Forderungen Gottes eine Prüfung sein, die ihren Höhepunkt in der prüfenden Frage nach der Autorität findet, im Mahlzeichen des Tieres. Los, lass uns unseren Weg in diese Richtung ausarbeiten. Gott wird alle prüfen, so wie er sogar Adam und Eva prüfte, um zu sehen, ob sie gehorsam wären. Unsere Treue oder Untreue wird unser Schicksal entscheiden. Seit dem Fall Adams haben Menschen aller Zeitalter für ihre Sünden Ausflüchte gehabt, indem sie Gott ihre Sünden zur Last legen, weil sie sagten, dass sie seine Gebote nicht halten konnten. Das ist die Unterstellung, die Satan Gott im Himmel vorwarf. Aber das Flehen, ich kann die Gebote nicht halten, muss Gott niemals vorgetragen werden, denn vor ihm steht der Heiland, die Male der Kreuzigung an seinem Körper, ein lebendiges Zeugnis, dass das Gesetz gehalten werden kann. Es ist nicht so, dass Menschen das Gesetz nicht halten können, sondern dass sie es nicht wollen. Rebellion.
So ist es.
Die Frucht des Geistes ist Gehorsam.
So ist es. Denn alle können Glauben haben, dass Christus in uns wirkt und uns hilft, die Gebote zu halten.
Richtig. Aber du kannst nicht an den Punkt kommen, an dem du dich rühmen kannst. Aha, ich habe es erreicht. Denn dann bist du sicher gefallen. Es gibt eine Art, die jeder von uns tun muss, wenn wir für die ewige Welt gerettet werden sollen. Aber während wir unseren Teil tun müssen, den Gott uns gab, damit wir ihn tun, müssen wir erkennen, nachdem wir alles getan haben, dass es uns weit zur Erlösung fehlt, würde nicht der Herr auf seiner Seite das wirken, was der sterbliche, sündige Mensch nicht für sich selbst tun kann? Kannst du diesen subtilen Unterschied im Denken sehen?
Ja.
Der Pfad der Vermessenheit liegt ganz nah am Pfad des Glaubens. Es ist nur eine kleine Verlagerung der Einstellung. Rom ruft den Kirchenbann aus, wenn man an Gerechtigkeit allein aus Glauben glaubt. Weil sie sagen, das schließt den Gehorsam aus, der ja so wichtig ist. Die Protestanten sagen, dass es ein Greuel ist, zu glauben, dass es nicht allein aus Glauben geschieht, weil Gehorsam immer nur das Ergebnis und nie das Mittel der Erlösung sei. Es ist ein feiner Unterschied, aber sie bringen sich als Folge daraus seit Jahrtausenden gegenseitig um.
Leider ist es auf der Seite der Protestanten so abgedriftet, dass es jetzt heißt, oh, die Gebote, die kann man nicht mehr halten.
Richtig. Also haben sie sie beseitigt. Das geistlich-religiöse Leben hängt völlig vom Verschmelzen beider Kräfte ab, der menschlichen und der göttlichen. Der Mensch soll schaffen, dass er selig werde, doch er kann es nicht ohne göttliche Hilfe. Darauf läuft alles hinaus. Martin, eines Tages bist du versiegelt und es gibt keinen Mittler mehr. Die Tatsache, dass du versiegelt bist, ist ein Akt göttlicher Hilfe.
So ist es. Es bedeutet nicht, dass du irgendetwas machst oder fähig bist, irgendetwas zu tun. Es ist immer noch Christus.
Richtig. Es bedeutet einfach, dass du dich so sehr unterworfen hast, dass du beschützt werden kannst, auch wenn dafür das ganze Heer der Engel nötig wäre. Und obwohl Christus einen unendlichen Preis gezahlt hat, um die Seelen der Menschen vor dem ewigen Verderben zu retten, wird er nicht jenen Teil der Arbeit tun, die dem Menschen zu tun bleibt. Wir sollen durch Glauben leben. Wir sollen nicht durch Impuls oder Gefühl gesteuert werden, sondern die Prinzipien von Gottes Gesetz müssen unser Leben beherrschen. Während wir auf Jesu, die Quelle aller Macht, sehen, wird es uns nicht mangeln, Hilfe zu jener Zeit der Not zu erhalten, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Es ist nur ein haarkleiner Unterschied. Ich verlasse mich auf Christus, dass er das vollbringt, was ich in meiner eigenen Kraft niemals tun könnte. Die Bibel nennt das das Geheimnis der Erlösung. Kolosser 1, Abvers 26. Nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbart gemacht worden ist, jenen, die den Glauben Abrahams haben. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist. Jetzt kommt es zum Kern. Nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Darin liegt die Kraft. Ihnen verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Das bringt uns jetzt zur dritten Engelsbotschaft, die den Gegensatz zwischen dem Mahlzeichen des Tieres zum Siegel Gottes zeigt. Wir bewegen uns auf die letzten Ereignisse zu. Wir müssen die richtige Beziehung und den richtigen Glauben haben. Die dritte Engelsbotschaft in Wahrheit. Mir wurde verschiedentlich geschrieben und angefragt, ob Gerechtigkeit aus Glaube die dritte Engelsbotschaft sei. Und ich habe geantwortet, es ist in Wahrheit die dritte Engelsbotschaft. Was bedeutet das?
Vollständigkeit, absolut.
Es macht dessen Wesen aus.
Ja.
Nimm nicht das Mahlzeichen des Tieres an. Ist Gerechtigkeit aus Glauben? Ja, denn dieser Gehorsam, den zu leisten von dir gefordert wird, ist ein perfektes Zeichen entweder von deinem sich Jesus unterwerfen, so dass er in dir wirken kann, oder von deiner Rebellion. Deshalb ist es Gerechtigkeit aus Glauben. In Offenbarung 14, Vers 9 lesen wir, und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, das ist sehr wichtig, so wird er auch von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch seines Zornes, und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Es ist sehr wichtig, dass dieses Mahlzeichen des Tieres in der Stirn oder der Hand sein wird.
Stimmt.
Wenn wir in 5. Buch Mose gehen und uns Gottes Gesetz betrachten, so heißt es in Kapitel 11, Vers 18, so nehmt euch nun diese meine Worte, das sind die 10 Gebote, zu Herzen und in eure Seelen und bindet sie zum Zeichen auf eure Hand und sie sollen zum Erinnerungszeichen über euren Augen sein.
Ja.
Hier gibt es kein Oder.
Nein.
Es gibt nur ein Und. Verfolgen wir das weiter bis zum Sabbatgebot. 2. Mose 31, Vers 13. Rede du zu den Kindern Israels und sprich, haltet nur, ja, meine Sabbate. Denn das ist ein Zeichen, ein Mahlzeichen, zwischen mir und euch für alle eure künftigen Geschlechter, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Hier haben wir zwei Ideologien, die aufeinandertreffen. Eine, die sich damit zufrieden gibt, wenn du das machst, was dir gesagt wird,
ja,
dann ist es auf deiner Hand. Oder du magst sogar überzeugt sein, dass es richtig ist, in Rebellion gegen Gott zu sein. Dann ist es an deiner Stirn. Aber Gott möchte beides. Er möchte, dass dein Gehorsam ein bildlicher Gehorsam ist, weil du davon überzeugt bist und dass du gehorsam bist.
Dein Gehorsam ist genau genommen eine Konsequenz deiner Überzeugung.
Und so ist es auch Gerechtigkeit aus Glauben. Genau das ist es. Hier haben wir einen interessanten Vers in Buch Esther, Kapitel 8, Vers 2. Und der König zog seinen Siegelring ab, den er Haman abgenommen hatte, und gab ihn Mordechai. Und Esther setzte Mordechai über das Haus Hamans. Das ist eine sehr interessante Typologie. Der König hatte seinen Siegelring, das Zeichen seiner Autorität, hergegeben. Sehen wir uns dieses Wort Siegelring an. Im Englischen steckt darin sogar das Wort Zeichen. Es ist ja auch ein Zeichen, nämlich seine Autorität. Der Ring war dazu da, sein Siegel auf was auch immer zu setzen. Dieser Siegelring war Haman gegeben worden. Der König hatte seinen Siegelring abgenommen und ihn einem irdischen Machthaber gegeben und gesagt, hier, du hast völlige Autorität. Das ist ein Typus für Gott, den Vater, und einen irdischen König, der diese Autorität bekommt. Aber hier ist der König eher ein Symbol für eine andere Macht, der einer irdischen Macht Autorität verleiht. Und er missbraucht diese Autorität, denn er möchte diese Autorität dazu verwenden, um Gottes Volk zu vernichten. Es gibt einen anderen irdischen König, der einen Siegelring hat, durch die Autorität des Drachen, der ihm seinen Sitz und große Vollmacht gegeben hat. Und er möchte diesen Siegelring, dieses Zeichen dazu benutzen, seine Autorität über Gottes Volk auszuüben. Was wird mit ihm geschehen? Das Blatt wird sich wenden und Haman wird an jenem Galgen hängen und der König wird den Siegelring nehmen, den er Haman abgenommen hatte, und ihn Mordechai geben. Und Esther, wie ein Typus für die Kirche ist, setzt ihn über das Haus. Gerechtigkeit, das wirkliche Zeichen, der wirkliche Siegelring, wird der Sieger sein. Der Grund, warum du es hältst, ist sehr wichtig. Hältst du es aus Furcht? Ist es oder an der Hand? Oder hältst du es aus Liebe und an der Hand? Offenbarung 14, Vers 12. Hier ist das standhafte Aussehen der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesu bewahren. Wenn es nicht Jesu Christus ist, der in dir wirkt, ist das Halten der Gebote zwecklos. Die Pharisäer versuchten das, und es war ein Misserfolg. Hier ist ein Zitat aus Testimonies to Ministers. Die Engel Gottes tun, was er gebietet, indem sie die Winde der Erde festhalten, dass kein Wind über die Erde, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum wehe, bis die Diener Gottes an ihren Stirnen versiegelt wären. Man sieht den mächtigen Engeln vom Osten oder Sonnenaufgang heraufsteigen. Dieser mächtigste der Engel hat in seiner Hand das Siegel des lebendigen Gottes von ihm, der allein Leben geben kann, der auf die Stirn ein Zeichen oder Inschrift schreiben kann, wem Unsterblichkeit, ewiges Leben verliehen werden soll. Es ist die Stimme dieses höchsten Engels, der die Autorität hat, den vier Engeln zu befehlen, die vier Winde zurückzuhalten, bis diese Arbeit verrichtet ist und bis er den Ruf gibt, sie loszulassen. Wir erleben in dieser Zeit, die Winde fangen an zu wehen. Und wenn diese Engel einmal loslassen, ist es sehr wichtig, dass du wo versiegelt bist? In deiner Stirn.
Ja.
Das ist in deinem Frontlappen. Dort, wo deine Entscheidungen getroffen werden. Und die Gerechtigkeit aus Glauben legt den Ruhm des Menschen in den Staub. Anders gesagt, sich der Kraft Christi übergeben, der in dir das bewirkt, was du nicht selbst tun kannst. Und das ist eine Glaubenstat.
Ganz genau.
Das Herzstück des neuen Bundes, aber auch das Herzstück aller Bünde hat sich nie geändert.
Nein.
Das Gesetz Gottes. Es ist ein ernstliches Werk der Vorbereitung, das von siebenden Tagsadventisten getan werden soll. Lass mich nur sagen, dass das nicht nur Adventisten betrifft.
Nein.
Aber hier werden sie besonders erwähnen, weil sie so oft wie die Kinder Israels meinen, dass sie es in ihrer eigenen Kraft tun müssen.
Und sie sind wie Israel, ein Beispiel für die Welt.
Richtig. Wenn sie in den herausfordernden Erfahrungen feststehen wollen, die vor ihnen liegen, wenn sie in der Verwirrung und Versuchung der letzten Zeit Gott treu bleiben, müssen sie den Herrn in Demut des Herzens um Weisheit ersuchen, um den Verführungen des Feindes zu widerstehen. Martin, in der Zeit, in der wir uns jetzt hineinbewegen, brauchen wir diese Demut des Herzens. Und wir müssen auf unseren Knien liegen und um Weisheit ringen. Denn die Verführungen sind aller Orten um uns herum. Die sich widersprechenden Töne, die wir in den Medien hören oder sogar innerhalb der eigenen Reihen, sollten uns daran denken lassen, dass wir Weisheit von Gott gebrauchen.
Amen.
Immer sollten wir an die baldige Wiederkunft des Herrn denken und in Anbetracht dieser Tatsache die Arbeit des Einzelnen begreifen, die getan werden muss. Durch die Hilfe des Heiligen Geistes sollen wir den natürlichen Neigungen und dem Hang zum Bösen widerstehen und das Unkraut jedes Elements aus unserem Leben reißen, das nicht Christus ähnlich ist. So sollen wir uns auf den Empfang von Gottes Segen vorbereiten, der uns Gnade verleihen und uns mit dem Glauben Jesu in Übereinstimmung bringen wird. Ich möchte den Menschen sagen, jetzt ist die Zeit, auf eure Knie zu gehen. Jetzt ist die Zeit, um zu sagen, Herr, erforsche mein Herz, um zu sehen, ob darin irgendwelche bösen Sachen sind. Wasche mich rein. Reinige mich. Wasche mich mit Hyssop. Reinige den Tempel der Seele. Wenn da irgendetwas Falsches ist, mache es recht.
Und zeige es mir und hilf mir dabei, es zu korrigieren.
Ja. Für dieses Werk der Vorbereitung wurde diesem Volk große Vorzüge verliehen. Durch Licht, das geschenkt wurde, durch Botschaften der Warnung und Anweisung, die durch die Tätigkeit des Geistes Gottes gesandt wurden. Wir besitzen so viele Informationen. Wie soll ich leben, Herr? Geh und lies nach. Wie sollte ich mein Leben verändern, um mit dem zurechtzukommen, was über die Welt kommt? Geh und lies. Wegen der zunehmenden Macht von Satans Versuchungen sind die Zeiten, in denen wir leben, gefahrvoll für die Kinder Gottes und wir müssen beständig vom großen Lehrer lernen, sodass wir jeden Schritt in Sicherheit und Gerechtigkeit gehen können. Wunderbare Szenen eröffnen sich uns und zu dieser Zeit soll ein lebendiges Zeugnis im Leben von Gottes Volk, das sich zu ihm bekennt, gebracht werden, sodass die Welt in dieser Zeit, wenn das Böse auf dieser Seite regiert, sehen kann, dass es immer noch ein Volk gibt, das seinen eigenen Willen beiseite legt und sucht, Gottes Willen zu tun. Die Menschen müssen das sehen. Sie müssen sehen, warum du anders bist. Warum du das tust, was du tust. Weißt du nicht, dass du Schwierigkeiten über dich heraufbeschwörst?
Ja.
Und du sagst, gut, beschwor Abraham nicht Schwierigkeiten über sich, als er Isaak auf diesen Berg mitnahm? Ein Volk, in dessen Herz und Leben das Gesetz Gottes eingeschrieben ist. Machtvolle Versuchungen liegen vor uns. Schneidende Prüfungen. Das Volk, das die Gebote hält, soll sich für diese Zeit der Prüfungen vorbereiten, dadurch, dass sie eine tiefere Erfahrung in den Dingen Gottes gewinnen und eine praktische Kenntnis von der Gerechtigkeit Christi. Nicht nur zu Ungläubigen, sondern auch zu Gemeindegliedern werden diese Worte gesprochen. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Das ist die Arbeit, die jeder tun muss. Ich kann nicht darum bitten, meine Probleme zu lösen. Ich kann nur um Rat bitten.
Ja.
Aber ich kann nicht bitten, mein Problem zu lösen.
Wenn es zu schweren Entscheidungen kommt, die getroffen werden müssen, kannst du das nicht. Wie du schon sagtest, du kannst um Rat fragen, aber schlussendlich wirst du auf deinen Knien mit Gott sein.
Richtig. 1. Johannes 5, Vers 3. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Wenn wir das nicht verstehen, wenn wir sagen, es ist nicht möglich, die Gesetze Gottes zu halten, dann machen wir ihn zum Lügner. Denn er hielt sie und hat uns versprochen, uns zu befähigen, sie zu halten. Malachi 3, Vers 6 sagt, denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Deshalb seid ihr, die Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen. Der Bund hat sich nie geändert.
Nein.
Die Feinheiten haben sich geändert, in Übereinstimmung mit der Zeit. Und nachdem wir in der Zeit leben, in der Jesus zum eigentlichen Wesen aller vorausgegangenen Schatten geworden ist, gibt es dieses hinzugefügte Element der Gerechtigkeit durch Glauben, gegen das der Teufel von Ewigkeiten angekämpft hat. Möge Gott uns Weisheit geben, um uns die Gerechtigkeit Christi anzueignen, sodass wir die Gebote halten können und ein Volk aus der Welt herausfinden können, in das Haus seiner Gnade. Lass uns beten. Himmlischer Vater, danke für den Bund und danke, dass der neue Bund auf bessere Verheißungen gegründet ist. Nämlich, dass du uns befähigen willst, alles zu tun, was der Bund fordert, wenn wir uns vor dir demütigen, wenn wir unsere eigene Wertlosigkeit und unsere eigene menschliche Schwäche erkennen und uns diese Kraft durch Glauben aneignen, dann werden wir wie eine Armee mit Bannern sein. Und möge das Gesetz des Herrn in unseren Herzen eingeschrieben sein, wie du es verheißen hast. In Jesu Namen, Amen.
Amen.